ORF Burgenland Podcast Mahlzeit Burgenland.
Wenn einer eine Internetseite hat, die da heißt orchideenvermehrung.at, da muss er einfach zu uns kommen. Thomas Ederer aus Neusiedl am See ist bei uns zu Gast. Bevor wir über Orchideen und deren Pflege und Aufzucht und was weiß ich was sprechen, wir müssen die Geschichte mit dem Tortengelee und dem Zucker in deinem Kinderzimmer irgendwie aufklären. Was hast du da gemacht?
Ich habe einmal das Tortengelee zum Glück meiner Eltern nicht im Zimmer verstreut. Es wäre eher weniger schön ausgegangen. Es hat eigentlich alles angefangen mit der Idee, Orchideen einmal selbst zu vermehren. Und da steht man bei den Orchideen an dem Problem steht man da an, dass Orchideen einen Pilz brauchen zum Vermehren, die Samen selbst, dass sie keimen können. Den hat man aber nicht bei uns in Österreich. Und dazu braucht man Nährböden. Und meine Idee damals war, ich mache das einfach, keep it simple. Ich nehme Tortengelee, damit das ganze Flüssigkeit fest wird, gebe ein bisschen Dünger dazu, gebe das in ein Glas und gebe die Samen drauf. Nur der Irrglaube war, oder meine Nichtinformation, die Information, die mir damals gefehlt hat, war die Sterilität. Das Ganze muss keimfrei sein, damit es nicht verpilzt. Verhält sich ähnlich wie ein Marmeladeglas, wenn man das offen stehen lässt, man hat sofort den Schimmelpilz drinnen.
Und was ist passiert mit deinem Glas?
Ich habe einen Schimmel drinnen gehabt.
Mhm. Hast du Schimmel gezüchtet?
Also ich habe höchst erfolgreich Schimmelpilz gezüchtet, ja.
Wie alt warst du damals?
13, 14 in der Gegend.
Da habe ich mich dafür interessiert, dass ich mich nicht vermehre, weil die ersten Interessen für diese Betätigung gekommen sind. Aber wie bist du mit 13 darauf gekommen, Orchideen vermehren zu wollen?
Es war schlicht und einfach die Neugierde. Ich habe immer schon Pflanzen am Fensterbrett gehalten, auch im Garten im Waldviertel.
Mhm. Dort alles bist du aufgewachsen?
Ja, eine Mischung aus Wien und Waldviertel. Also die Wochenenden immer im Waldviertel,
okay.
Der Rest war in Wien, also und Schule und sonstiges
war in Wien. Der Opa hatte Pflanzen immer am Fensterbrett, oder wie war das?
Ja, der hat das eigentlich initiiert, kann man so sagen.
Und du hast als Kind immer schon dich für Pflanzen interessiert, das war einfach da.
Ja, und vor allem eben, wie kann ich sie vermehren? Kann ich meine Stachelbeere selber ziehen? Es war nicht nur Orchideen, also es hat mit allen möglichen angefangen, fleischfressenden Pflanzen, Kakteen.
Ja.
Normale Gartenpflanzen, Obst, Gemüse. Alles hat sich vermehren lassen, nur nicht die Orchideen.
Okay.
Und was nicht geht, zieht mich an.
Thomas, du bist dann Nachrichtenelektroniker geworden. Warum nicht Gärtner? Dein Wissen muss ja schon da gewesen sein, deine Leidenschaft sowieso.
Ja, das lag daran, dass ich ursprünglich, zu dem Zeitpunkt mit 15 Jahren, hatte ich den Wunsch, entweder mit Pflanzen was zu tun, das war der primäre Wunsch, oder alternativ das zweite Interesse war so die Elektronik. Mhm. Ich habe relativ viel gebastelt, Modell geflogen, was jetzt wiederkommt. Und habe dann eben mit diesem Antrieb in der Gartenbauschule in Schönbrunn die Aufnahmeprüfung gemacht, habe auch bestanden, wurde dann aber letztendlich nicht genommen, weil ich keinen elterlichen Betrieb hatte. Es waren einfach zu wenig Plätze dort.
Okay, und die haben die Leute genommen, die daheim weiterarbeiten.
Ist verständlich letztendlich, im Nachhinein ist für mich wieder, aber halt traurig. Oder jetzt eigentlich bin ich wieder froh, dass es so gelaufen ist, weil dadurch, dass ich jetzt dann die Nachrichtentechniker und Informatiker Richtung eingeschlagen habe, kann ich mir viele Sachen selbst machen, die man sonst, sage ich mal, als Gartenbauwissender, glaube ich, nicht so leicht machen
könnte. Du meinst, in deinem Labor kannst du dir Dinge selber richten, Software und so weiter?
Das fängt bei der Webseite an. Das Webdesign mache ich alles selbst. Beim Bau der sterilen Werkbank, bei der Beleuchtung, die nicht alltäglich ist, sind keine ganz normalen Glühbirnen oder Neonröhren.
Sondern?
Das sind spezielle Neonröhren in einem speziellen Farbspektrum.
Wie erkenne ich das als Mensch, dass das anders ausschaut, das Licht?
In der Lichtfarbe.
Aha.
Also wenn man zum Beispiel in ein Bad geht, ist meistens ein kühleres Licht, als wie wenn man es in einem Wohnraum hat, im Wohnzimmer. Es ist ein wärmeres Licht.
Mhm.
Und die Farbe der Pflanzen, die Pflanzen gerne mögen, damit sie besser wachsen, ist eher so ins Rote verschoben.
Ich verstehe. Du hast ja auch, das war auch mein Irrglaube, es gibt da kein Glashaus, wo du züchtest und herumtopfst, sondern das ist ein Labor.
Genau, das hat ganz klein angefangen. Das war ursprünglich über einen Wasserdampftopf, also über einen Topf mit Wasser drinnen, den ich zum Kochen gebracht habe. Der Wasserdampf selber ist keimfrei. Und in dieser Dampfsäule zwischen Topf und Dunstabzug kann man keimfrei arbeiten.
Aha.
Ist wie in einem Operationsraum, nur noch sauberer und eine Spur heißer.
Jetzt eine Frage, eine vielleicht biologische Frage. Die Orchidee braucht quasi für ihre Vermehrung einen Pilz.
Ja.
Und da muss es keimfrei zugehen. Aber die Natur ist nicht keimfrei.
Ja. In der Natur sorgt der Pilz dafür, dass er der Pflanze Kohlenhydrate liefert. Weil die Orchidee hat einen schlauen Trick gemacht. Wenn man es vergleicht zum Beispiel mit einer Kokosnuss oder einer Bohne, wenn man da reinschaut, da ist viel Nährgewebe drinnen und ein winzig kleiner Keimling. Mhm. Und dieses Nährgewebe sorgt dafür, dass der Keimling am Anfang wachsen kann. Weil er ist ja nicht grün, er ist unter der Erde, er kriegt keine Energie und deswegen zieht er die aus dem Nährgewebe.
Okay.
Die Orchidee hat jetzt gesagt, okay, das sparen wir uns. Wozu das ganze Theater? Wir machen dafür mit derselben Energie Hunderttausende bis zu 1 Million Samen pro Kapsel ohne Nährgewebe und schicken die auf die Reise und gehen das Risiko ein, dass ein Promillteil davon nur überlebt. Und damit er überlebt, braucht er den Pilz, weil der Pilz genau die Funktion des Nährgewebes übernimmt.
Das ist fast so wie bei den Menschen und deren Vermehrung, oder? Da gewinnt auch der Fitterste.
Und wer ist der Pilz?
Ja, das gibt es dann auch, aber das reden wir nicht in einer Mittagssendung. Ich habe das gerade verglichen. Also die Orchideen haben Millionen, sagt man Spermien?
Ja, Samen.
So, Samen, okay. Wie der Mensch, da kommen ja auch Millionen raus und einer gewinnt. Der wird dann das Kind.
Genau.
Aber bei den Orchideen sorgst du dafür, dass mehr gewinnen.
Exakt. Dadurch, dass ich den Pflanzen in diesem keimfreien Umfeld die besten Bedingungen biete und auch die Konkurrenz ausschließe,
ja,
was da zum Beispiel wären Bakterien, Pilze, Schnecken und sonstiges Getier. Dadurch überlebt bei mir in den Gläsern so gut wie alles. Und da ist es wieder unsere Aufgabe dann, die Schwachen auszuselektieren und wirklich nur die Starken weiter zu vermehren.
Was ist die spektakulärste Orchidee, die du vermehrt hast? Beschreib uns die, damit wir ein Bild haben.
Spektakulär ist es wieder sehr subjektiv.
Die bunteste, farbenprächtigste.
Also von der Buntheit her würde ich mal sagen, Katlein ist so der Klassiker, den viele kennen von Bildern. Für mich persönlich die spektakulärste vom Überlebenswillen und der Strategie, die sie verfolgt, ist eine blattlose Orchidee aus Kuba. Lebt in Kuba, Florida, nennt sich die Ghost Orchid, also Die Geisterorchidee. Die besteht nur aus Wurzeln.
Okay.
Hat das Chlorophyll, also das Blattgrün in den Wurzeln, hat also die Blätter praktisch in die Wurzel verschoben.
Die Wurzel ist in der Erde?
Nein, die sitzt auf einem Baum. Das ist ein sogenannter Epiphyt, ein Aufsitzer.
Aha.
Und ist wieder einer der Tricks der Orchideen, der tropischen Orchideen, dass sie versuchen, möglichst nahe ans Licht zu kommen. Das Licht ist hoch oben in den Bäumen im Regenwald in der Regel.
Und hat der eine Blüte?
Die macht eine wunderschöne Blüte, eine riesige weiße Blüte und schaut spektakulär aus, weil man hat ein Büschel mit Wurzeln und eine große Blüte mit weiß eingedrehten Blütenblättern.
Wenn jetzt jemand sagt, genau das brauche ich für den Valentinstag, überlebt die bei uns?
Das Problem an dieser Ghost Orchid ist, sie ist unter Anführungszeichen ein kleines Mistvieh.
Aha.
Ja, sie ist unheimlich schwer zu kultivieren.
Okay, also eher nicht.
Schön, aber wirklich ein Expertenteil.
Welche Orchidee ist für den Valentinstag gut? Kann man schenken?
Phalaenopsis zum Beispiel,
ja.
Wie man sie sieht im Handel. Alles, was im Handel eigentlich ist, ist auf den Otto-Normalverbraucher praktisch hingetrimmt.
Thomas, lass uns sprechen über diese Obstbäume, das interessiert mich. Also über diese Aufsitzer, dieses epiphytisch, so heißt das?
Die epiphytische oder aufsitzende Lebensweise.
Gibt's. Es gibt diese Orchidee auf Kuba, die sitzt auf. Wenn ich jetzt das höre, kann ich das mit einem Obstbaum zu Hause machen? Dass ich eine Orchidee züchte mit fantastischen Blüten, das können Sie sich im Internet anschauen, Ghost Orchid heißt die, kann ich das zu Hause im Obstgarten machen?
Also im Obstgarten selber nein, weil sie den Winter nicht überleben würde, aber wir können die Gehölze vom Obstbaum, zum Beispiel von einem Apfel, von einem Holunder hernehmen und darauf die Orchideen aufbinden. Das funktioniert sehr wohl.
Also zu Hause dann drinnen.
Genau, man schneidet den Ast ab, lässt den gut trocknen, dass der mal wirklich trocken ist und frei von Schädlingen ist, dass sämtliche Schnecken fort sind.
Ja.
Und bindet darauf dann meistens mit etwas Moos als Buffer, das hält mehr Feuchtigkeit, die Pflanze auf das Stück Holunder oder Apfel, was auch immer es ist.
Ich habe einen sowas von nicht grünen Daumen, das ist unglaublich. Und ich gehe durch die Natur, sehe Bäume und Blumen, freue mich natürlich, aber ich kann sie nicht wirklich jetzt so benennen. Es gibt bei uns auch sehr viele Orchideen und die Menschen wissen es nicht. Was wächst da draußen jetzt bald?
Bei uns wächst im Burgenland, und wir sind da wirklich gesegnet mit dieser Gegend, sehr viel an Orchideen. Wir haben Ragwurzen im Südburgenland zum Beispiel.
Ist aber nicht der Ragweed?
Nein, keine Allergiegefahr. Es gibt Knabenkräuter, also die kann man auch im Internet einfach suchen. Wenn man nach Knabenkraut suchen, findet man reichlich Bilder, sind typisch rosa Blüten, ungefähr 15 cm hohe Pflanzen und wachsen auch in den Vorgärten. Also ich habe einen Nachbarn, der sie regelmäßig im Vorgarten niedermäht.
Weil ich nicht weiß, dass solche Ideen sind.
Weil sie nicht erkannt werden als solche. Aber wir haben sie bei uns im Burgenland in großen Mengen, Gott sei Dank noch.
Ja, und ich habe nicht gewusst, Vanille ist eine Orchideenart. Oder kommt von einer Orchidee.
Ist die Orchideenart, die als erstes wirklich im großen Stil vermarktet wurde. Weil die Vanille selber, die Pflanze, wird nicht vermarktet. Das, was man kauft, ist die Samenkapsel. Mhm. Also die wurde ursprünglich in Südamerika, wächst sie. Von dort wurde sie hauptsächlich nach Madagaskar gebracht. Und das Problem in Madagaskar ist, es gibt dort den richtigen Bestäuber nicht. Jetzt müssen die armen Bauern dort mit dem Zahnstocher durch die Plantage laufen, wenn die Blüten da sind, und die von Hand bestäuben. Und deswegen ist auch der Preis so hoch, weil der manuelle Aufwand sehr hoch ist. Und aus dieser bestäubten Blüte kriegt man dann diese Schote, die man auf den Supermärkten bekommt, diese schwarzen, länglichen, wie Fisolen. Klar. Vergleichbar mit einer Fisole vom Optischen. Und diese Früchte werden dann vom Bauern geerntet im grünen Zustand. Dann gibt es eine spezielle Hitzebehandlung, also die werden kurz einmal in ein Wasser mit einer gewissen Temperatur getaucht, damit diese Fermentation in Gang kommt. Und während der Fermentation bildet sich dieser Geschmack aus.
Thomas, ich habe dich gefragt jetzt, ob man Orchideen essen kann. Du sagst, ja, es passiert nichts. Und du hast eine schöne Geschichte für uns, die in der Türkei spielt, mehr oder weniger. Was ist dir da widerfahren?
Ja, der Ursprung war die Türkei. Wir haben vor einiger Zeit eine Anfrage per E-Mail bekommen von einem Türken. Der wollte von uns einige 10.000 bis 100.000 Jungpflanzen eines Knabenkrauts haben. Und der Hintergrund, warum er die haben wollte, ist, dieses Knabenkraut bildet, so wie die Knabenkräuter bei uns auch, zum Überwintern eine Knolle aus. Und in dieser Knolle sammeln sich Aromastoffe dieser einen Art. Und diese Aromastoffe verwenden sie anscheinend in der Türkei, um Eis herzustellen.
Mhm. Was für ein Aroma ist das, weißt du das?
Ich habe es leider nie kosten können. Es wäre wirklich einmal interessant, das zu kosten.
Wahrscheinlich als Zusatz zum Eis, nicht? Damit es eine spezielle Geschmacksnote dazu bekommt, nehme ich an. Weil Knabenkraut-Eis kenne ich nicht.
Ja, ich glaube schon, dass es sehr auch einen markanten Geschmack hat, so wie die Vanille. Die ist auch für sich ausreichend, um ein Eis herzustellen damit.
Mhm. Müsste man nachfragen. Orchideen, das wäre natürlich der Renner, oder? Das würden alle haben wollen. Aber man kann sie so nicht zum Kochen benutzen, außer Vanille jetzt und scheinbar in der Türkei fürs Eis. Ist dir noch nichts untergekommen?
Nicht in unserer Gegend, nein. Ich kenne es aus der chinesischen Medizin. Da findet man die diversesten Teile der Orchideen getrocknet oder in Alkohol eingelegt mit den diversesten Anwendungsfeldern. Aber bei uns in Europa ist mir noch nichts derart untergekommen.
Deswegen bleiben wir beim Paprika. Den füllen wir ganz traditionell mit verschierten und viel feinen Sachen. Einfach nachlesen. Auf burgenland.orf.at. Bei uns zu Gast Orchideenvermehrer Thomas Ederer. Du betreibst das auch zusammen mit deiner Frau, die eher das Kaufmännische abdeckt und von Messe zu Messe fährt. Wenn jetzt andere auf die Idee gekommen, ich möchte auch mit Orchideen mich beschäftigen, spürst du irgendwie einen Trend? Ist so ein Hobby teuer? Braucht man ein Glashaus? Ich meine, du brauchst ein Labor, aber da geht es ja nicht um die Zucht von Orchideen, sondern um das Vermehren, das Extrahieren von bestimmten Dingen. Kann man sowas machen? Ist das lohnenswert?
Du meinst jetzt die Zucht oder die Vermehrung?
Die Zucht, oder einfach als Hobby Orchideen in meinem Glashaus einen Obstbaum herzunehmen und eine epiphytisch lebende Orchidee drauf aufzusetzen.
Ja, den Trend gibt's. Er wird, glaube ich, größer, dass die Leute mehr Pflanzen halten wollen. Es muss jetzt nicht unbedingt im Glashaus sein, das geht genauso gut am Fensterbrett. Ich selber habe auch kein Glashaus, einfach aus Zeitgründen. Was ich aber schon feststelle, ist, dass es derzeit eine sehr starke Abschlankung des Angebots gibt. Also es werden immer weniger Pflanzen, unterschiedliche Pflanzen im Handel angeboten. Es wird immer mehr spezialisiert Richtung Phalaenopsis, die typische Schmetterlingsorchidee. Die wird in großen Mengen angeboten, dadurch wird sie billig.
Ja.
Und sie degenerieren eigentlich in den letzten Jahren zusehends zu Wegwerfpflanzen. Also die Leute kaufen sich's, weil sie mittlerweile 5, 6 Euro kosten, stellen sie hin, die Blüte hält sehr lange.
Ja.
Und dann landet sie im Mist, wenn die Blüte wegkommt. Was aber wichtig ist bei der Orchidee, die Orchidee ist normalerweise in der Lage, dass sie uns überlebt. Also die stirbt nicht nach der Blüte. Man muss einfach nur die Geduld haben und den Willen, einfach die Pflanze noch einmal das nächste halbe Jahr mal weiter zu pflegen und dann kommt sie auch wieder mit einer Blüte.
Wie pflege ich sie weiter, wenn die Blüte weggeht?
Man schneidet normalerweise die Blüte, wenn sie am Eintrocknen ist, der Blütenstiel, schneide ich den weg. Und das Wichtige dann ist, ich muss die Pflanze, weil die Blüte kostet ihr ja Kraft, wieder mit neuer Energie versorgen. Sprich, ich muss sie regelmäßig gießen und ich muss sie auch mit Nährstoffen. Das bedeutet jetzt düngern und das regelmäßig.
Aha, wie oft gieße ich eine Orchidee? Keine Ahnung.
Da gibt es eigentlich keine Regel, weil stark davon abhängt, habe ich ein Altbaufenster wo es recht zügig ist, wo es recht kühl ist, oder habe ich einen modernen Bau mit Doppel- oder Dreifachgläsern in der Südseite. Deswegen sage ich, ich lege mich dann lieber nicht fest, in welchen Abständen, sondern meine Regel ist immer, wenn die Orchidee, das Substrat drinnen, trocken aussieht, und zwar vollständig trocken, dann gieße ich. Das hängt jetzt natürlich von der Sonne ab. Wenn wir es so wie die letzten Wochen sehr trüb haben, gieße ich zum Beispiel nur alle 14 Tage. Zwischendurch wird bei mir im Wurzelbereich gesprüht, damit sie von oben her nicht so sehr abtrocknen. Aber wirklich durchdringend gießen, nur dann, wenn der Topf auch gut abgetrocknet ist.
Thomas, lass uns über die Erfolgsmomente sprechen. Was ist für dich als Orchideenvermehrer ein Moment, wo du sagst, wo du jubelst? Gibt es sowas?
Das gibt es immer wieder, ja. Sind zum Teil sehr kleine Erfolge, die über lange Zeit erarbeitet sind.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel das Finden eines richtigen Nährbodens. Man muss sich das so vorstellen, die Samen werden auf einem Gelee kultiviert, herangezogen, zum Keimen gebracht. Und nicht jeder Samen mag dieselbe Zusammensetzung, wie bei uns Menschen. Nicht jedem schmeckt der Schweinsbraten.
Ja.
Und wenn den Orchideen diese Zusammensetzung nicht schmeckt, dann kann es sein, dass sie wachsen und nach 3 Wochen auf einmal tot umfallen. Oder dass sie überhaupt nicht wachsen. Und die große Herausforderung dabei ist, oft empirisch auszuprobieren, was muss ich wegnehmen vom Nährboden oder was muss ich dazugeben, damit die Pflanze überhaupt wächst, damit sie sich wohlfühlt.
Ja, was gibt man da dazu? Macht man das unter dem Mikroskop oder wie tut man da, wie wird da experimentiert?
Das erfolgt eigentlich nicht unter dem Mikroskop. Ich verwende eigentlich seit Jahren kein Mikroskop mehr, weil es einfacher geht. Ich versuche es immer, keep it simple, so einfach wie möglich zu erhalten. Mhm. Und die Nährböden verändert man einfach, indem man zum Beispiel Kokosnusswasser dazugibt. Das ist das flüssige Nährgewebe der Kokosnuss.
Mhm.
Wäre naheliegend und ist auch historisch belegt. Das war so eines der ersten Zusatzstoffe. Die Leute haben sich gedacht, okay, wenn es bei der Kokosnuss funktioniert, warum nicht auch bei Cattleya oder was auch immer?
Okay.
Und dann gibt es so exotische Zusätze wie Ananas, Kartoffel, man variiert den Zuckergehalt, man gibt Aktivkohle hinzu als Katalysator. Aktivkohle zum Beispiel, wenn man Bauchweh hat oder Durchfall, bindet die Giftstoffe, dasselbe funktioniert auch im Nährboden. Also der Kreativität ist da keine Grenze gesetzt.
Das klingt schon irgendwie interessant und spannend. Wenn dann was funktioniert, kann ich mir vorstellen, dass man sich freut. Es gibt mehr als 25.000 Orchideenarten. Es gibt 3, 4, 5 im Baumarkt. Sind die so pflegeleicht, dass die dort angeboten werden? Oder könnte man sich selbst irgendwie um die Orchideen kümmern, die man im Baumarkt oder sonst irgendwo nicht kriegt?
Ja und nein. Also ja, die Pflanzen im Baumarkt und in den Gärtnereien, also die große Massenware, die man da zu recht wenig Geld bekommt, ist schon ganz bewusst darauf hingezüchtet, dass sie pflegeleicht ist, dass sie regelmäßig blüht, dass sie große, stark oder sehr intensive Farben hat. Das ist so das Ziel dieser Zucht.
Natürlich.
Dadurch werden sie in großen Mengen produziert und der Preis fällt.
Aber es gibt andere, die man dort nicht kriegt, die auch einfach zu pflegen sind und schön sind.
Genau. Zum Beispiel das Ausgangsmaterial dieser Züchtungen, weil irgendwoher muss ja diese Schönheit auch kommen. Und man kombiniert als Züchter verschiedene Blüten in der Hoffnung, dass dann die Mischung herauskommt, die man sich erwartet. Das ist nicht immer so. Oft ist es fürchterlich, manchmal ist es noch viel schöner als erwartet.
Ja.
Das ist auch eine der Herausforderungen. Und das zeigt aber auch, dass die Pflanzeneigenschaften, die man da im Baumarkt kriegt, irgendwo herkommen. Und die Pflanzen, die Naturformen, gibt es genauso und die wachsen auch genauso. Also es gibt sehr wohl Pflanzen, die schwieriger in der Kultur sind oder aufwendiger in der Kultur sind. Aber das hängt stark von den eigenen Bedingungen ab. Das muss man ausprobieren.
Du bist Nachrichtenelektroniker, hast Informatik studiert. Und bist aber an der Uni gewesen, um mehr zu erfahren über In-vitro-Fertilisation. Das kennen wir von den Menschen natürlich auch, das macht man bei Pflanzen. Und du hast nicht Botanik studiert, oder du bist einfach hingegangen. Was ist das für eine Geschichte?
Naja, die Geschichte ist eigentlich recht einfach. Ich habe in meinen Anfängen der In-vitro-Vermehrung, also es war nicht die Fertilisation, sondern die Vermehrung.
Aha, gut, okay, wenn ich das mache, okay.
So ähnlich.
Ja, okay.
Eine Bekannte gehabt, mit der ich das Öfteren diskutiert habe über das Internet, über diverse Nährbodenzusammensetzungen, Kulturbedingungen und irgendwann hat sie gesagt, sie studiert derzeit Botanik und es gibt da an der Uni Wien einen Kurs zur In-vitro-Vermehrung, einen Grundlagenkurs und ich war damals auf der Suche nach Literatur und weiteren Informationen und habe gedacht, okay, ich studiere zwar dort nicht, aber ich gehe hin.
Ja.
Ich bin dorthin gegangen, die Professorin, die den Kurs gehalten hat, war dann so nett und hat gesagt, ihr ist es eigentlich lieber, Leute im Kurs sitzen zu haben, die nicht studieren und freiwillig kommen, als Leute, die studieren und hingehen müssen.
Ja.
Und da ich keine Noten bekommen hätte oder sonst was, habe ich halt einfach meine Fragen in den Raum geworfen während dieses Kurses und irgendwann hat die Frau Professorin dann gesagt, da gibt es einen, der ist interessiert, der macht es schon daheim. Herr Ederer, wollen Sie uns nicht beim nächsten Mal einfach einmal zeigen mit einem kurzen Vortrag, was Sie da tun und wie Sie es tun?
Ja.
Der Vortrag ist recht gut angekommen und ist dann ausgeartet, dass ich dann die nächsten Jahre für die Uni in dem Kurs, da gibt es auch ein Praktikum dazu, das war damals in Seibersdorf, einen Tag dieses Praktikums bekommen habe und da den Studenten gezeigt habe, wie das mit den Orchideen abläuft.
Es ist ja wirklich fantastisch, was du da machst. Also du nimmst einzelne Zellen, ja, und versuchst aus diesen Zellen eine Pflanze zu machen, was bei Menschen und Tieren nicht geht, sonst hätten wir schon einen Jurassic Park wahrscheinlich. Aber was bei Pflanzen funktioniert. Das heißt, du nimmst eine Zelle von einem Blatt und daraus wird eine Pflanze, die blüht. Das geht.
Exakt, ja. Es ist eine Eigenschaft auch, nicht nur der Orchideen, der Pflanzen generell, dass man eben aus Einzelzellen wieder Pflanzen regenerieren kann. Bei manchen ist es leichter, manchen schwerer.
Wie ist es bei den Orchideen?
Bei den Orchideen geht es genauso.
Aber ist es leicht oder schwer?
Das hängt jetzt vom Aufwand ab. Es ist anders. Das ist wie bei der Kultur. Es ist anders als die Aussaat. Ich brauche andere Nährböden und ich muss anders vorgehen.
Ist eine Orchidee schwerer nachzubauen, ich nehme da jetzt sowas Technisches, als eine Rose? Oder ist die Rose da besser?
Nein.
Rose ist einfacher.
Nein, das Vorgehen ist exakt dasselbe.
Ja?
Es sind nur die Nährböden, also das, was man ihr an Nährstoffen zur Verfügung stellen muss, anders.
Aha.
Weil die Ansprüche einfach anders sind und die Herkunft anders ist. Aber es funktioniert mit Bäumen, mit allen Pflanzen im Prinzip gleich.
Bereit für die letzten Fragen, Thomas?
Klar.
Mein Leben ist?
Turbulent.
Peinlich ist mir?
Nicht viel.
Mein Lieblingsfoto zeigt?
Eine Orchideenblüte.
Grantig werde ich, wenn?
Nichts weggeräumt wird.
Wenn es mir richtig gut geht, dann?
War ich surfen.
Traurig macht mich?
Leute, die nicht neugierig sind.
An mir ändern würde ich?
Das müssten mir die anderen hoffentlich sagen.
Irgendwann werde ich?
Den Winter in Griechenland verbringen.
Hui, da wünsche ich viel Spaß. Da gibt es wahrscheinlich auch jede Menge Orchideen dort, oder?
Ja, ja, aber nicht im Winter, eher im Frühjahr.
Okay, trotzdem viel Spaß. Danke, Thomas. Alles Liebe.
Danke sehr.
Mahlzeit Burgenland, Montag bis Freitag, 11 Uhr auf Radio Burgenland und online auf burgenland.orf.at.